Gottes Wege oder eigene Wege gehen? Das ist ja so die Frage. Und ich möchte das heute Morgen mal an dem Beispiel von Mose deutlich machen. Ich könnte jetzt auch mal so fragen: Hast du einen falschen oder einen echten Glauben? Hast du einen schwachen oder einen starken Glauben? Es geht also heute Morgen um Mose, und zwar um die ersten 15 Kapitel des zweiten Buches Mose. Keine Angst, bis zum Abendessen sind wir fertig. Es geht um ein Stück Weltgeschichte. Dazu eine Vorbemerkung. Es gibt eine sichtbare Weltgeschichte. Die besteht aus Fakten. Nun kommt aber hinzu, dass Geschichte immer interpretiert wird, je nachdem ein Mensch politisch eingestellt ist. So interpretiert der internationale Sozialismus Fakten anders als der nationale Sozialismus. Auch unsere heutigen Parteien interpretieren Geschichte nach ihrer Einstellung. Und jeder Mensch, jeder von uns, je nachdem, wie er politisch oder biblisch oder wie auch immer denkt, interpretiert. Das müssen wir wissen, wenn wir Zeitung lesen, wenn wir Fernsehen gucken und so weiter. Gibt es denn eine objektive Sicht der Weltgeschichte? Ja. Es geht um die Geschichte, genauer gesagt um Gottes Geschichte. Das heißt um seine Weltgeschichte und seine Heilsgeschichte. Darum müssen wir von Gott her die Weltgeschichte und die Heilsgeschichte verstehen. Nur dann erkennen wir die Hintergründe der sichtbaren Geschichte. Und das wollen wir uns jetzt mal beispielhaft anschauen. Mein erster Punkt: Mose, gläubig, aber ohne wahre Gotteserkenntnis, geht er eigene Wege. Gläubig, aber ohne wahre Gotteserkenntnis geht er eigene Wege. Schauplatz Ägypten, 2. Mose 1. Josef und seine Brüder sind längst gestorben. Josef war damals ja der Retter Ägyptens und Israels vor dem Hunger. Israel vermehrte sich in Ägypten stark, im damaligen Weltreich. Und wie es so ist, bekam Ägypten irgendwann einen neuen Pharao. Der neue Pharao war ein Politiker mit keiner oder nur wenig Geschichtskenntnis oder verdrehter Geschichtskenntnis. Er wusste nicht, was damals war mit Josef und so weiter. Pharao sieht nur, was vor Augen ist. Er sieht, wie sich das Volk Israel vermehrt, und er hat Angst, wenn es irgendwann mal zu einem Krieg kommt mit irgendeinem anderen Volk, dann wird Israel auch gegen uns sein. Israel lebte dort in Ägypten als Fremde ohne eigene Rechte. Und sie mussten Frondienste tun. Und weil sich die Israeliten immer mehr vermehrten, hatte der Pharao immer mehr Angst und ließ einen Befehl herausgeben, dass alle männliche Geburt sterben sollte. Aber die Hebammen weigern sich, die Kinder zu töten, die Jungs zu töten, weil sie gottesfürchtig sind. Und Gott segnet sie dafür. 2. Buch Mose, Kapitel 2, die Geburt des Mose. Und schon gleich ist ja Gefahr für das Kind da, denn die männlichen Kinder sollten getötet werden. Was macht die Mutter und die Schwester von ihm? Sie nehmen ein Kästchen und setzen diesen Kleinen, damals hatte er wohl noch keinen Namen, auf dieses Wasser, auf den Nil. Die Tochter Pharaos sieht es und nimmt dieses Kind an, lässt es aber, weil sie erkennt, dass es ein jüdisches Kind ist, ein israelitisches Kind, von der eigenen Mutter stillen. Moses ist ein ägyptischer Name und heißt herausziehen. Und dieser junge Mose wird in der Schule in Ägypten erzogen in allem Wissen der Ägypter. Als erwachsener Mann sieht er aber die Not seines Volkes. Mose will helfen und er schlägt einen Ägypter, als der sieht, wie er andere Israeliten quält. Aber das Volk will ihn nicht als Retter haben. Mose muss fliehen. Er flieht nach Midian. Das ist heute so das nordwestlichste Saudi-Arabien. Pharao erhöht den Frondienst der Israeliten und Israel schreit zu Gott. Wir haben von den Anfängen des Mose gehört, von den ersten 40 Jahren seines Lebens. Mose wird auf wunderbare Weise errettet. Was seine Mutter und seine Schwester Miriam damals noch nicht wissen konnten. Aber sie glaubten, Gott hat einen Ausweg. Seine Mutter darf ihn stillen entwöhnen und dann ist er ganz am Hofe Pharaos und lernt alles Wissen der Ägypter, natürlich auch die okkulten Sachen wie Astrologie und so. Mose ist äußerlich und auch dem Namen nach her ganz ein Ägypter, ein ägyptischer Staatsbürger, ein Migrant, der voll integriert ist. Aber er weiß auch, dass er zum Volk Israel gehört. Er verleugnet seine ursprüngliche Identität nicht. Und dieser Mose sieht mit eigenen Augen, was in Ägypten mit den Israeliten passiert. Sie müssen schwer arbeiten, ja, sie werden im Grunde gehasst. Das ist somit das erste Anzeichen von Antisemitismus in der Weltgeschichte. Mose muss sich entscheiden, Prunk am Pharaonenhof oder Elend der Israeliten. Er sieht das Angebot der Welt in Ägypten und gleichzeitig, ich sage es mal neutestamentlich, die Schmach des Kreuzes. Das erinnert so ein bisschen an die Versuchung Jesu in der Wüste. Mose sieht das Elend seines Volkes, seiner Gemeinde und will helfen. Sein Gerechtigkeitssinn sagt, du musst jetzt was tun, du musst hier eingreifen. Gedacht, getan, er erschlägt einen Ägypter, der die Israeliten quält. Aber es bleibt nicht ungeschehen, sein Volk will nichts von ihm wissen. Was lernen wir daraus? Mose glaubt an Gott, an den Gott der Väter, an Adonai, den Herrn. Er glaubt an den Gott der Überlieferung, den seine Väter schon kannten. Er ist gottesfürchtig wie die Hebammen. Ist das nicht heute ähnlich? Menschen in der Kirche, in der Gemeinde Gottes sind gottesfürchtig. Sie glauben an Gott, sie glauben an Jesus Christus, sie haben aber auch ihren eigenen Gerechtigkeitssinn und leben in dieser Welt nach eigenem Empfinden. Gott als Privatperson. Was heißt denn gottesfürchtig? Wer gottesfürchtig ist, glaubt, dass es einen Gott gibt und man vor ihm einmal Rechenschaft abgeben muss. Otto von Bismarck hat in der Reichstagssitzung am 6. Februar 1888 Folgendes gesagt. Wir Deutschen fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. Und die Gottesfurcht ist es schon, die uns den Frieden lieben und pflegen lässt. Das meint Gottesfurcht. Ein Mensch weiß um Gott. Er weiß, dass er einmal vor diesem Gott stehen wird. Und er will so leben, dass er vor Gott bestehen kann. Wie gläubig Bismarck damals wirklich war, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Aber er wusste sich als Mensch und Politiker, dass es Gott gibt und dass er sich einmal vor Gott verantworten muss. Das bestimmte seine Politik. Manchmal denke ich, hätten wir doch heute noch einen Bismarck. Mose sieht das Elend des Volkes, ist gottesfürchtig und will helfen, aber er hat keine Beauftragung Gottes dafür. Er entscheidet selber, was gut und richtig ist. Das erinnert mich an den Sündenfall. Da war ja die Versuchung, ihr werdet sein wie Gott und erkennen, was gut und böse ist. Macht und Wissen. An meiner Schule früher stand der große Spruch an der Wand, Wissen ist Macht. Gibt genau das wieder, was damals in der Versuchungsgeschichte war. Mose geht eigene Wege. Er denkt und handelt, aber ohne Gott, und das geht voll daneben. Ist das heute anders? Wie oft gehen wir eigene Wege? Vielleicht in der Berufswahl, in der Partnerfrage, in ethischen oder moralischen Dingen. Wie oft passt man sich den Maßstäben und dem Denken dieser Welt an? Man ist gläubig, kennt aber nur den Adonai, den Herrn, den Gott im Himmel. Man lebt so gut man meint nach den Maßstäben Gottes, aber mehr auch nicht. Man geht Wege, ohne beauftragt zu sein, ohne Berufung. Man übernimmt vielleicht Ämter und Dienste in der Gemeinde oder Mission, weil man es möchte oder weil es von einem erwartet wird. Aber hat keine wirkliche Berufung von Gott. Mose hat sich selber berufen, gefühlt und eingesetzt. Das ging voll daneben. Aufgaben und Dienste in der Gemeinde ohne Berufung Gottes führen uns auf eigene Wege und kosten viel Kraft. Mose war in seiner Zeit, und so sind auch heute viele Christen, Nachläufer Jesu. Hört mal genau hin, Nachläufer Jesu. Sie wollen nicht ohne ihn, aber trotzdem ihr Leben selber bestimmen. Ein zweiter Gedanke, Moses gläubig, aber mit wahrer Gotteserkenntnis geht er Gottes Wege. Kommen wir nun zu den nächsten 40 Jahren im Leben des Moses. Es waren ja immer so 40 Jahre, ne? Die ersten 40 Jahre Ägypten, 40 Jahre dann in Midian und dann wieder 40 Jahre in Ägypten plus Wüstenwanderung. Wie sieht Gottes Plan und Hilfe aus? Wir haben eben gehört, das Volk schreit zu Gott, weil die Arbeitsauflagen viel zu hoch sind. Kein Vergleich mit dem Aufstand der DDR 1953, das war da harmlos gegen was da in Ägypten war. Wie sieht Gottes Plan und Hilfe aus? Schauen wir zunächst mal auf das, was wir sehen können. Zu diesem Zeitpunkt, das Leid wächst weiter in Ägypten. Das Volk sieht nur sein Elend und schreit weiter mit allen Kräften zu Gott, aber es tut sich anscheinend nichts, Gott greift nicht ein. So ist die Weltgeschichte damals und so ist die Weltgeschichte auch heute, dass wir manchmal denken, warum greift Gott jetzt nicht ein? Und wir sehen, es wird schlimmer. Wer weiß, was im Nahen Osten jetzt noch passieren kann nach dieser Nacht. Jetzt schauen wir aber weiter. Parallel zu dem, was damals in Ägypten und heute in dieser Welt läuft, dahinter läuft aber die Heilsgeschichte Gottes hinter den Kulissen. Was sagt uns die Bibel? Gott hört die Gebete. Gott hört das Schreien des Volkes. Gott gedenkt an seinen Bund mit den Vätern. Gott denkt an seine Verheißungen, die er damals gegeben hat. Gott schaut das Elend seines Volkes und Gott erkennt und gibt sich zu erkennen. Was heißt das für uns heute? Ich weiß nicht, in welcher Not du vielleicht jetzt gerade steckst oder in welchem Problem oder Krankheiten oder wie auch immer. Äußerlich hat sich vielleicht nichts getan. Äußerlich verschlimmert sich was. Aber was lernen wir aus diesem Text? Gott hört dein Gebet. Gott hört dein Schreien. Auch wenn es vorübergehend schlimmer wird. Wer im Leid steht, darf das wissen, was ich gerade eben gesagt habe. Warum ist das so? Die Bibel sagt uns, Gott wartet darauf, vor allen Dingen hier auch bei Mose und bei dem Volk, dass es zunächst mal vor ihm zunichte wird. Dass es seinen eigenen Lebensstil aufgibt und sich Gott hingibt. Dass aus Nachläufern Nachfolger werden. Bis man seine eigenen Wege aufgibt, seine eigenen Lebensentwürfe. Aber das ist verdammt schwer. Wer will vielleicht oder wer will wirklich Veränderung in seinem Leben? Da steckt ja oft mit Angst zu voran. Wenn ich mich verändere, was wird dann? Wie sieht dann alles aus? Aber in dieser Zeit darf man wissen, dass Gott bei denen ist, die ein zerschlagenes Herz haben. Und Gott handelt. Zunächst nicht am Volk, nicht in Ägypten, sondern weit weg in der Wüste in Midian. Dort in der Abgeschiedenheit bereitet er einen Mann vor, der später sein Volk aus Ägypten rausführen soll. Und so ist das. Weltgeschichte, das Volk Gottes wird unterdrückt, ist in Arbeitslagern und wird gequält. Gott ist uns Heilsgeschichte, parallel dazu bereitet Gott Hilfe und Rettung vor. Weltgeschichte, das Volk der Juden wurde in KZs geführt, gequält und etwa 6 Millionen Juden grausam getötet. Gottes Heilsgeschichte, Gott bereitete alles vor, damit Israel in das von ihm versprochene Land zurückkehren kann. Und so musste auch ein Hitler und die Alliierten dazu dienen. Zurück zu Mose. Eines Tages begegnet Mose Gott. Menschlich gesehen, völlig zufällig. Und doch Gott gewollt. Mose sieht, wie dieser Dornbusch brennt, aber nicht verbrennt. Und das macht ihn neugierig und stutzig und er nähert sich. Wohlbemerkt, Mose ist nicht im gelobten Land, der ist in Arabien, in Midian. Mose muss seine Schuhe ausziehen, denn er steht auf heiligem Land. Martina?
Als nun der Herr sah, dass er herankam, um nachzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus die Worte zu: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Da sagte er: Tritt nicht näher heran. Ziehe dir die Schuhe aus von den Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Hierauf sagte der Herr: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihre Geschrei über ihre Fronvögte gehört. Ja, ich kenne ihre Leiden. Daher bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu erretten und sie aus jenem Lande in ein schönes, geräumiges Land zu führen, in ein Land, das von Milch und Honig überfließt, in die Wohnsitze der Kanaanäer, Hethiter, Amoriter, Pherisiter, Heviter und Jebusiter. Weil also jetzt das Wehgeschrei der Israeliten zu mir gedrungen ist und ich auch gesehen habe, wie schwer die Ägypter sie bedrücken, so gehe jetzt hin. Denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten hinausführst.
Dazu 8 kurze Gedanken. Der erste: Gott ruft Mose mit Namen. Gott kennt jeden Menschen ganz genau. Er kennt jeden mit Namen. Und so sagt er: Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So oft du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie sollen dich nicht überfluten. So oft du durchs Feuer gehst, du sollst nicht versenkt werden und die Flamme soll dir nichts antun. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israels, bin dein Retter. Weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich und ich dich lieb gewonnen habe. Dieser Gott, den Mose hier erlebt, kennt ihn ganz persönlich, und dieser Gott kennt dich, der du hier heute Morgen sitzt, ganz persönlich. Er kennt deinen Namen und er ruft dich heute Morgen so an. Die Begegnung, haben wir eben von Martina vorgelesen bekommen, findet auf heiligem Boden statt. Er soll seine Schuhe, die dreckig vom Staub sind, ausziehen. Gibt es denn heilige Orte und Städte? Gibt es die? Ja und nein. Heilige Orte, wie die Bibel sie beschreibt, sind Orte, an denen Gott einem begegnet. Und sie sind nur so lange heilig, wie Gott sich dort offenbart. Ich weiß, in vielen Religionen, auch im Christentum, gibt es heilige Orte, da geht man hin, pilgert man hin, wallfahrtet man hin. Nehmen wir ein Beispiel: Dieses Gemeindehaus ist nur ein heiliger Ort, wenn Gott sich offenbart. Und ansonsten ist es ein Haus wie jedes andere auch. Aber es gibt halt Menschen, die verehren lieber Orte und Stätten als den Herrn. Wenn Gott uns heute begegnet, wenn Gott dem Einzelnen hier heute begegnet, dann ist dieses Haus für ihn, für sie eine heilige Stätte. Und Gott stellt sich vor. Er stellt sich zunächst mal ganz allgemein vor, als Adonai, als Gott der Väter, als den Gott, ja, den wir von unseren Eltern her aus der Geschichte kennen, den Mann in Deutschland seit über 1000 Jahren verehrt. Und es ist auch heute so, nicht? Man spricht von Gott allgemein oder vom Herrgott. Man verehrt heilige Orte und Menschen, hat aber letzten Endes keine persönliche Beziehung zu Gott. Und auf der anderen Seite, das erleben wir heute in Deutschland, die meisten Menschen wissen nicht einmal mehr, dass es einen Gott gibt oder wollen von ihm gar nichts wissen. Und das Ergebnis ist Aufhebung aller Gebote Gottes. Gott sagt: Ich habe dich gesehen. Was noch kein Israelit in Ägypten weiß, teilt Gott dem Mose mit. Das ist das Gottesgeheimnis. Hinter der Weltgeschichte steckt die Heilsgeschichte Gottes. Die ganze Weltgeschichte ist Gottes Geschichte. Und darum ist die ganze Weltgeschichte auch nur so zu verstehen, von diesem Hintergrund her. Und darum muss eigentlich jeder Historiker ein biblischer Historiker sein. Sonst wird er es immer anders deuten. Und Gott verspricht Rettung und Hoffnung. Gott verspricht dem Mose: Ich werde das Volk retten. Gott hat Israel nach einer Prüfungszeit in der Wüste in das gelobte Land geführt, in dem Milch und Honig fließt. Und Gott hat auch schon viele Juden aus Deutschland, Europa und der Welt herausgeführt nach Israel. Gott verspricht Rettung und Heil. Was heißt das für uns? Jeder Mensch, jeder, ist durch die Sünde von Gott getrennt. Und was heißt Sünde eigentlich? Man kann sagen, ich mache dies falsch, ich mache das falsch, das ist Sünde. Aber ich glaube, letztendlich ist Sünde, das Wort Hamartia im Griechischen heißt Zielverfehlung. Heute würde man sagen, ein Mensch ist ein Sünder, der seinen eigenen Lebensentwürfen nachgeht. Auch ein schönes Wort von heute, Lebensentwurf. Ja? Ein Sünder ist ein Mensch, der seinem eigenen Lebensentwurf nachgeht. Und dann kann ich noch so viel opfern und Taten machen, gute Taten, es ändert sich nichts daran. Und dann, und das haben wir jetzt Ostern erlebt, schickt Gott seinen Sohn und Jesus Christus nimmt alle Sünde der Welt und auch jede einzelne von dir, auch die, die du noch tun wirst in deinem Leben, auf sich und stirbt am Kreuz. Weil man Gott nur durch ein Blutopfer versöhnen kann. Damals musste dieses Opfer regelmäßig gebracht werden. In Jesus ist es ein für alle Mal geschehen. Und die Auferstehung ist der Beweis seiner Macht, dass das stimmt. Und die Himmelfahrt zeigt uns, er regiert die Welt. Von oben, hinter den Kulissen. Und meine Frage an dich heute Morgen, ganz persönlich, bist du errettet? Bist du ein Kind Gottes? Hast du die Vergebung deiner Schuld? Und dann beruft Gott den Mose und gibt ihm einen ganz konkreten Auftrag. Er soll zum Pharao gehen und sagen, was Sache ist. Lass mein Volk ziehen. Und Gott hat, und Mose hat natürlich Angst. Mose hat Angst vor diesem großen Auftrag. Hat er noch nie gemacht. Gut, hat er schon mal gemacht, ging daneben. Er hat also eine negative Erfahrung. Er hat Angst, vor den damaligen Weltherrscher zu treten. Aber Gott sagt ihm seine Gegenwart zu. Eine größere Hilfe und Kraft gibt es nicht. Dieser Gott, Jahwe, der Vater Jesu Christi, ist aber nur in den Schwachen mächtig. Als Mose schwach war und vor Gott kapituliert hat, konnte Gott ihn gebrauchen, vorher nicht. Und dann stellt Gott sich vor mit seinem Namen Jahwe. Jahwe heißt, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Das heißt, ich bin der Seiende, der Wirkende. Ich bin der, der in der Weltgeschichte das Sagen hat. Und ich bin der, der die Heilsgeschichte in die Weltgeschichte hineinsetzt. Und Jesus sagt später, der Hebräerbrief beschreibt das, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit. Dieser Name Jahwe heißt, so wie Gott damals war, so ist er heute und so wird er sein. Das heißt mit anderen Worten, gottesfürchtig allein sein, allein glauben, dass es einen Gott gibt. Und wie Bismarck sagt, ich ihm auch einmal mal, ich mal vor seinen Stuhl treten muss und mich verantworten, reicht nicht. Ich brauche eine echte, wahre Begegnung mit Gott. Und das passiert, die hat er hier. Und ich frage dich, hast du eine solche Begegnung mit Gott gehabt? Sicher muss das kein Dornbusch sein oder wie auch immer. Aber wie das so ist, Mose geht hin, sagt dem Pharao so und so und Pharao sagt nicht. Wer ist denn Jahwe? Den kenne ich nicht. So ist es bei vielen heute. Wer ist denn Gott? Kenne ich nicht. Und dann gibt es ja diese 10 Plagen. Erst die 9 und jedes Mal zwischendurch, wenn es heftig wird, sagt Pharao, betet für mich zu Jahwe, damit es uns wieder gut geht. Und Mose lässt die Plagen zurückgehen und jedes Mal erneut, sobald die Plagen wegsinkt, verhärtet der Pharao wieder sein Herz. Und die Bibel sagt parallel, Pharao verhärtete sich, Gott verhärtete ihn. Und das spielt zusammen. Wo ein Mensch partout nicht hören will, wird Gott auch mal nicht mehr hören. Und vor der letzten Plage kommt das Abendmahl, würden wir heute sagen. Damals war es das Passamahl. Auch das Passamahl hat mit Blut zu tun. Lämmer wurden geschlachtet, das Blut an die Türpfosten gestrichen, sodass der Würgeengel die Erstgeburt der Israeliten nicht traf, nur die Erstgeburten der Ägypter. Und wir feiern ja heute das Abendmahl daran, was Jesus für uns getan hat, dass er sein Blut und seinen Körper für uns gegeben hat. Und ein letzter kurzer Punkt, wie können wir heute gläubig durch diese Welt gehen in der Endzeit? Wenn wir sehen, wie es heute in der westlichen Welt aussieht, Verwahrlosung, Verrohung, Gewalt an der Tagesordnung, Täter werden immer jünger, die 10 Gebote gelten kaum noch, wir haben zurzeit in der Welt die größte Christenverfolgung, die es je gegeben hat, vor allen Dingen in islamischen und sozialistischen Staaten. Aber auch in den anderen Staaten werden Christen, wenn auch nicht direkt verfolgt, doch verschmäht oder belächelt, vor allem wenn sie zu ethischen und moralischen Fragen Stellung nehmen. Die Bibel spricht ja an vielen Stellen von der Endzeit. Sicher hat die Endzeit begonnen mit der Himmelfahrt Jesu, aber sie spricht auch von der letzten Zeit. Und ich glaube, wir sind jetzt in der vorantichristlichen Phase, noch nicht in der antichristlichen, denn die wird hammerhart. Die fängt für mich 1948 an, als Israel wieder in sein Land kam. Und jetzt ist ganz interessant zu wissen, dass auch an 3 Stellen im Koran, drin steht, dass Allah den Israeliten das Land gibt. Ich frage mich, ob die Palästinenser das wissen. Christen haben heute einen schweren Stand. Doch wie gehen wir damit um? Und da hilft uns die Geschichte mit Mose. Was ich eben erzählt habe und was wir auch in den Liedern gesungen haben, wird ja deutlich, Jahwe ist der Herr der Weltgeschichte. Der Herr der Schöpfung und der Herr der Geschichte. Auch wenn Satan vorübergehend der Fürst dieser Welt ist. Der wahre Herr, Jahwe, hat alles im Griff. Auch Satan muss ihm dienen, genauso wie alle Herren und heute auch Damen der Welt. Und so hat es das immer gegeben, Verfolgung, Kriege, und die Bibel sagt, das muss so sein. Und ein paar kurze Stichworte für uns in der heutigen Zeit. Wie können wir als Christen durch diese Zeit kommen? Erstens, ich brauche eine echte Begegnung mit Gott. Es reicht kein allgemeiner Gottesglaube. Ich brauche eine persönliche Beziehung zu Gott. Und der Gott Jahwe in der Bibel, den die Juden, wenn sie gläubig sind, und die Christen, wenn sie gläubig sind, verehren, ist der einzige Gott in der Welt, der eine persönliche Beziehung zu den Menschen haben will. Allah hat keine persönliche Beziehung zu den Menschen und im Hinduismus, Buddhismus und so weiter gibt es das auch nicht. Ein zweites, ich darf mein Leben nach Gottes Maßstäben ausrichten. Wer Gottes Weg geht, gibt allerdings seinen eigenen Lebensentwurf auf und folgt Jesus nach. Er darf aber Gott drittens vertrauen, dass dieser alles im Griff hat und mich durch alle Nöte hindurchträgt. Im Einzelfall kann das auch Märtyrertod sein. Aber er trägt hindurch. Darum gibt Gott uns auch einen Auftrag. Es gibt nur einen wirklichen Auftrag, den ein Christ hat. Zeuge sein. Das ist der einzige Auftrag, Zeuge sein. In welcher Form, das nennt man dann Auftrag, Berufung, wie auch immer. In Wort, Tat und Wandel soll ich Jesus bekennen. Und ganz wichtig, Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die, die sagen, ich kann die Aufgabe nicht aus eigener Kraft. Und jetzt kommt noch was hinzu. Gott leitet meinen Weg und stellt mir seinen Engel an die Seite. Das hat er versprochen. Wir haben als Christen einen unsichtbaren Begleiter im Leben. Manchmal wird er sichtbar. Das erkennt man manchmal nicht, aber man denkt so, wieso hat der mir jetzt geholfen und auf einmal ist er weg? Also ich habe sowas schon erlebt. Und darum, weil Gott sagt, er ist der Herr der Weltgeschichte, er hat alles im Griff, gibt seine Kraft in unsere Schwachheit, darum sagt er mir, fürchte dich nicht. Weil das so ist, kann er das sagen, fürchte dich nicht. Amen. Ich möchte noch beten. Danke, lieber Herr, dass du ein Gott bist, der eine persönliche Beziehung zu uns haben will. Der nicht nur möchte, dass Menschen so irgendwie gläubig sind und mal hier und da nach deinen Geboten handeln, sondern du möchtest uns führen und leiten, uns den Weg weisen, den wir gehen sollen, weil du ein wunderbares Ziel für uns hast, die Ewigkeit bei dir. Ja, Herr, und du sagst uns auch, dass es Katastrophen gibt, dass es schwere Zeiten gibt im persönlichen Leben, im Leben eines Volkes in dieser Welt als Christen oder Juden. Herr, aber du sagst, dass du mit starker Hand und mit deinen Engeln an unserer Seite bist. Und so lass uns darauf vertrauen, dass du uns führst, jeden Tag, durch die Nöte, in denen wir stehen, durch das, was wir erleben, in dem Vertrauen. Du kennst das Ziel und du hast alles im Griff. Danke. Amen.